Diese Episode wird von Rau Arbeitsplatzeinrichtungen präsentiert, Qualität seit fast 80 Jahren. Als traditionsreiches Familienunternehmen ist Rau euer zuverlässiger Partner für hochwertige Arbeitsplatzlösungen. Von einzelnen Werkbänken bis hin zur individuellen Arbeitsplatzgestaltung für Werkstatt oder Büro. Raus Eigenproduktion setzt auf nachhaltige Forstwirtschaft und höchste Qualitätsstandards. Das Ziel, euch ein herausragendes Arbeiten zu ermöglichen.
Mona, wir waren richtig international.
Ja, München, Zillertal, Vorarlberg und heute die Schweiz. Und zwar sind wir in Engelberg.
Und das hat auch einen Grund und der Grund, der sitzt neben uns. Wir begrüßen unsere erste Gästin. Herzlich willkommen, Alessia Bösch.
Hallo, ich freue mich mega, dass ich da sein darf und ein Teil von eurem coolen Projekt.
Für die Mona ist es ja wirklich ein Fangirl-Moment.
Für mich ist es ein Fangirl-Moment.
Weil, auch für mich.
Genau, ich folge dir schon lange auf Instagram und TikTok und Co. und finde mega cool, was du in den sozialen Medien machst. Und deswegen sind wir wirklich sehr happy, dass wir die heute hier haben.
Danke fürs Mal.
SkiQ, mehr als nur Hundertstel. Der Podcast über den alpinen Skirennsport. Von und mit Marie und Mona.
Alessia, wie geht's dir denn?
Ich bin ein bisschen nervös. Podcast ist jetzt nicht mein Medium normalerweise. Es ist mein erstes Mal in einem Podcast. Darum alles noch ein bisschen neu. Aber sonst, abgesehen von dem, geht es mir sehr, sehr gut. Ich bin viel auf der Ski, viel im Kraftraum und ja, bereite mich auf die neue Saison vor.
Ein paar Eckdaten zu dir, liebe Alessia. Du bist Skirennläuferin, kommst aus Engelberg in der Schweiz. Du warst schon in jungen Jahren sehr erfolgreich, warst dann 2 Jahre hintereinander im C-Kader von Swiss Ski. Dann hast du aus privaten Gründen deinen Rücktritt bekannt gegeben und dann aber wieder Mut gefasst und den Rücktritt vom Rücktritt bekannt gegeben. Da kommen wir später noch einmal zurück. Und jetzt machst du das alles auf eigene Faust.
Und ich würde sagen, dass du vor allem auch, seit du jetzt wieder zurück bist, unheimlich viel auf Social Media machst. Muss man da nicht auch total mutig sein, sich so ehrlich auf Social Media zu zeigen?
Doch, ich denke, es braucht schon Mut. Jeder Sportler und jede Sportlerin ist mittlerweile auf Social Media. Es ist ja Pflicht, sagen wir langsam auch, um dort halt Partnerschaften und Sponsoren auch zu promoten und zu zeigen, wer steht hinter einem. Aber mein Content ist ein bisschen anders, würde ich sagen. Er ist intimer, persönlicher. Ich versuche zu zeigen, was ist mein Weg, wie ist meine Situation, was unterscheidet mich auch von einem 0815 Weg an die Weltspitze, blöd gesagt. Und versuche so auf einen möglichst natürliche und authentische Art Höchst und Tiefs von meiner speziellen Situation zu zeigen und die Leute mitzunehmen.
Warum hast du das damals so entschieden, dass du jetzt wirklich nur mal offener und ehrlicher reinstartest in das ganze Social Media Game?
Als ich wieder angefangen habe, Skifahren, habe ich gewusst, ich muss einen Weg finden, um eine Saison zu finanzieren. Der Skisport ist extrem, extrem teuer. Ja, wenn man nicht im Verband ist, dann trägt man alle Kosten selber. Und ich war damals bei meinem Comeback 20. Und mit 20 so einen Geldbetrag irgendwie zu stemmen, ist natürlich extrem schwierig. Und ich habe gewusst, ich bin auf Sponsoren angewiesen, ich bin auf Leute angewiesen, die an mich glauben und die Story cool finden und mich unterstützen wollen. Und darum habe ich entschieden, ich probiere es mit Social Media. Das ist, glaube ich, der einfachste und billigste Weg, um Leute zu erreichen. Und ich mache ja diese Sachen sowieso. Ich gehe ja sowieso trainieren. Ich gehe sowieso in den Skiraum, gehe meine Ski machen. Warum nicht einfach die Kamera mitnehmen und ein bisschen behind the scenes zeigen und vielleicht so Leute erreichen, die sehen, hey, die Moldi gibt alles für ihren Traum, finden wir cool. Wir können dich auf irgendeine Art unterstützen. Und ich bin ein Jahr später jetzt mega dankbar, dass ich dort mal das probiert habe, weil es hat resultiert in tolle Partnerschaften und Sponsoren, die ja eigentlich seit Tag 1 oder seit meinem Comeback-Tag 1 an meiner Seite sind und an mich glauben.
Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Also es zahlt sich ja wirklich aus.
Bei mir würde ich sagen, es zahlt sich aus im Sinne von, ich erreiche oder habe über Social Media Partnerschaften und Kooperationen erreicht, wo mir Geld zur Verfügung gestellt haben, um meine Skikarriere oder meine Saison zu finanzieren.
Und das finde ich super, dass du das so machst, dass du sagst, hey, ich kann auf diesen Plattformen diese Zielgruppe erreichen, die ich erreichen möchte. Also nutze ich das. Soll jeder selber so entscheiden, wie er möchte, ob er in die Öffentlichkeit geht auf diesen Plattformen oder nicht. Ich finde es schon essentiell, als Leistungssportlerin oder als Leistungssportler zu sagen, hey, ich vermarkte mich auf diesen Plattformen auch als Marke, als Brand und nutze das.
Aber ich meine, es gibt ja auch Schattenseiten, wenn es um Social Media geht. Zum Beispiel ist ja ein großes Thema und es betrifft ja nicht nur Leistungssportlerinnen, sondern auch uns Normalos, der Vergleich, der ständige. Also ihr seid ja 24-7 mit der direkten Konkurrenz auch verbunden. Seht, wie sie trainieren, ob sie gerade einen schönen Urlaub haben, mit wem sie gerade abhängen. Ist es nicht auch manchmal anstrengend, den ständigen Vergleich zu haben? Macht das was mit euch?
Ich habe es vor allem in diesen Phasen, wo ich verletzt war, gemerkt, dass es mich stresst und unter Druck setzt, keine Frage, weil du sitzt zu Hause, du hast eine Schiene ums Knie und die Krücken in der Hand und siehst die ganzen Stories und Postings, Pistenbedingungen super, Sonnenschein, alles toll und du sitzt zu Hause. Und du kannst die Entscheidung aber nicht treffen, hey, ich gehe da jetzt raus und ich mache das, sondern du bist in dieser Situation gefangen und das setzt einen schon ein bisschen unter Druck, sowas bei mir. Und ich habe auch wirklich in der Zeit, wo ich verletzt war oder auch, ich habe eine ähnliche Geschichte wie du, Alessia. Ich bin zurückgetreten und habe dann den Rücktritt vom Rücktritt bekannt gegeben. Und ich habe auch in dieser Zeit Social Media wirklich gelöscht, weil ich es einfach nicht sehen wollte. Finde aber auch, dass das, egal ob du Leistungssportlerin oder Leistungssportler bist oder der Otto-Normalverbraucher, der sich auf Social Media zeigt, dieses Idealbild, was Social Media definiert hat, das gibt es meiner Meinung nach nicht. Jeder ist gut so, wie er ist. Jeder hat seine Werte und soll das nach außen tragen. Und bitte alle da draußen, identifiziert euch nicht mit diesem, ja, innen immer Schattenbild.
Auf die Art, wie es Marie jetzt gerade beschrieben hat, habe ich es nicht ganz. Ich bin zum Glück noch nie verletzt gewesen, habe da wirklich extrem Glück gehabt. Holzerlänge.
Wie sagt man da?
Was Holzerlänge?
Holzerlänge.
Wie sagt man da gleich nochmal auf Deutsch?
Holzerlänge.
Auf Holzklopfen.
Holz anfassen. Ja.
Aber okay. Wie sagt man da auf Deutsch dazu?
Auf Holzklopfen.
Na, aber man tut es halt einfach nur, oder? Oder sagt man da auch was? Holzerlänge.
Holzklopfen.
Nein, du meinst jetzt Topfklopfen oder was?
Nein. Mona. Okay. Holzklopfen.
Aber jetzt haben wir komplett abgedriftet.
Wir einigen uns einfach auf Holz A und Holzerlänge.
Aber jetzt nur mehr Holzerlänge.
Holzerlänge. Und wenn es kein Holz hat, immer Kopf. Immer
für
Kopf.
Alle, die es nicht verstehen, wir übersetzen es euch in der Caption.
Wir sind ja Übersetzerinnen, professionelle.
Ja. Nein, darum eben, ich kann das mega nachvollziehen natürlich, dass vor allem wenn man verletzt ist, dass es einem extrem kann stressen. Ich kenne das ganze Vergleichen eher abseits vom Sport, würde ich sagen. Ich bin Generation Z, Generation Social Media, wie man ja oft hört. Und das hat halt schon etwas Wahres, würde ich sagen. Mittlerweile sind alle Generationen gleichmäßig unterwegs auf TikTok, Insta und Co., würde ich sagen. Aber der Unterschied ist, dass ich mit dem aufgewachsen bin und meine Eltern zum Beispiel nicht. Ich würde sagen, ich bin wirklich so die ersten Jahrgänge, wo auch schon in der Primar, ja, Pubertät sowieso extrem konfrontiert worden sind mit dem ganzen Hype auf den sozialen Medien und mit dem verbunden halt auch mit dem Hype von gewissen Schönheitsideal, von gewissen Lifestyle, von gewissen Ansprüchen, die man es hat, die man muss haben oder Sachen, die man muss erreichen, dass man als erfolgreich gilt. Was ich extrem darunter gelitten habe, ist, dass man halt links und rechts von morgen bis am Abend durch die sozialen Medien immer etwas gesehen hat, wo besser ist als das, was man selber hat. Man hat immer etwas Schöneres gesehen, man hat immer jemanden mit einem besseren Leben, mit einem glücklicheren Leben, was man das Gefühl hat. Aber man sieht ja nur die Highlights, man sieht ja nur das Beste. Und darum, ja, für mich ist das ein mega grosses Thema, das mich schon lange belastet.
Mhm. Und das Geilste ist, wenn ich Alessia sage, es sind alle Generationen auf Social Media. Was auf wen ich dann aufdenke? Mhm. Auf unsere Parents.
Teilweise was meine Mama gefragt hat? Yeah. Weil mir mal gesagt, Dienstag 18 Uhr kommt der Podcast raus und unsere Mamas haben beide gefragt, ob sie da pünktlich live dabei sein müssen oder
ob sie sich im Weg stellen.
Oh nein, das ist so hart.
Ja, ich weiß ja nicht, wie da jetzt reingehen, muss ich da draufklicken? Ja, Mama, Play-Button drucken.
Meine Mama hat gefragt, ob es live ist.
Meine Oma, sag dir auch Oma?
Ja.
Alessia. Ich weiß nicht,
Großmutter.
Ja,
bei uns im Zillertal sagt man Großmutter.
Bei uns sagt man Oma oder Grossi. Nein, wir sagen, oder ich sage Oma ihre und sie ist mein treueste Follower auf Insta. Sie ist die erste, die liked, die erste, die kommentiert.
Wie heißt sie?
Marianne Blanc.
Meine Oma heißt auch Marianne.
Wirklich?
Oma Marianne, bitte folgt KeyQ-Podcast auf Instagram.
Wenn ich eine Story mache mit euch oder so, dann kommt sie sicher schauen.
Wir sind großer Fan von Oma Marianne jetzt schon, wenn sie dein Follow hält.
Weil dann hat sie was mit uns gemeinsam.
Ich habe dir vorher schon gefragt, ob man mutig sein muss, auch mit gewissen Themen, auf die wir dann später zu sprechen kommen, so offen damit umzugehen oder sich ständig vor der Kamera zu sagen, weil das ist ja auch ein Prozess, stelle ich mir vor. Wir haben ja bei SkiQ in letzter Zeit immer wieder was gepostet und das auf Social Media groß aufgezogen und ich muss ehrlich sagen, für mich war es am Anfang unheimlich, ich würde nicht sagen unangenehm, aber es war ein Prozess. Ich habe jedes Mal, wenn ein Video rausgekommen ist, habe ich die Marie dreimal davor angerufen, panisch. Müssen wir das wirklich posten? Es ist so unangenehm, ich traue mich nicht.
Sie hat angerufen.
Ich kann das mega nachvollziehen, wirklich extrem fest. Ich muss sagen, ich bin früher mega ein schücher Mensch gewesen. Also ganz früher gar nicht. Und dann so in der Pubertät eher unsicher wurde, schüch. Und ich hätte mir das nie vorstellen können, so Sachen, wie ich jetzt mache auf Social Media. Also wenn das jemand vor 5 Jahren mir gesagt hat, boah, da wäre ich gerade hinausgefallen. Und irgendwo durch musste ich einfach über meinen Schatten springen. Mhm. Und Skifahren hat mir dort halt wie Motivation gegeben, zum Wissen, okay, warum hocke ich jetzt vor der Kamera und erzähle meine Story? Oder warum versuche ich Leute zu erreichen, die vielleicht zu gewissen Sachen können relaten können? Mhm. Und wie du vorhin schön gesagt hast, in diesem Prozess habe ich auch gemerkt, dass ich viel selbstsicherer geworden bin. Cool, ich konnte ein bisschen lernen, okay damit zu werden, dass nicht alle cool finden, was du machst. Aber
total.
Es hat es auch bestätigt, dass recht viel cool finden, was ich mache. Und ich versuche mich auf das zu konzentrieren und so weiterzugehen.
Alessia, hast du schüchtern?
Mhm.
Wir lernen und lernen und lernen. Es ist echt Sache.
Wir haben schon jetzt darüber gesprochen, dass du auf Social Media über Themenbereiche auch super transparent sprichst, die von der Gesellschaft nicht unbedingt auf Verständnis stoßen. Du hast auch geäußert, dass du eine Essstörung hast. War das damals auch ein Grund für deinen Rücktritt?
Genau, du hast schon gut angesprochen. Ich versuche wirklich transparent zu sein auf meinen sozialen Medien. Und dazu gehört für mich auch die Schattenseite vom Sport oder auch die Schattenseite von meinem Leben, würde ich jetzt mal so sagen.
Und die gibt es ja genug bei uns allen.
Ja, auf jeden Fall. Wir sagen immer, jeder trägt seinen Rucksack und jeder hat seine Geschichte. Und bei mir ist, wie du angesprochen hast, die Essstörung ein grosser Teil von meiner Vergangenheit. Ich habe vor etwa 5 Jahren mit dem zuerst mal Berührungspunkt gehabt. Ich hatte vorher wirklich überhaupt kein Problem mit Essen. Ich bin in einer mega tollen Familie aufgewachsen, wo alle Sport betrieben von morgen bis am Abend und darum auch eben extrem viel essen und wir haben alle gerne essen und kochen zusammen, essen zusammen. Also wirklich in meiner Kindheit mega in einem gesunden Umfeld aufgewachsen und ich hätte mir auch nie vorstellen können, dass sich das irgendwann ändert. Und plötzlich bin ich in die Pubertät gekommen. Der Körper hat sich verändert. Mir wird vom kleinen, feinen, dünnen Mädchen zu einer Frau, was ja auch ein mega natürlicher und schöner Prozess ist. Aber das alles zusammen mit dem Spitzensport, wo man du kennst es selber sehr gut, Marie, im Renndress sehr ausgestellt ist. Man hat immer das Gefühl, alle schauen einem an, das passt nicht, da bin ich nicht zufrieden. Es werden Fotos gemacht von einem und veröffentlicht, wo man nicht darüber bestimmen kann. Und all die Faktoren haben dazu geführt, dass ich aus dem Nichts extrem unzufrieden geworden bin mit meinem Körper oder sehr, sehr kritisch mich selber betrachtet habe und so dann länger wie mehr in die Essstörung reingerutscht bin und irgendwann gemerkt habe, dass ich richtig, richtig tief drin stecke.
Wann bist du damit dann in die Öffentlichkeit gegangen? Und wann hast du dir das eingestanden, hey, ich habe eine Krankheit und ich darf darüber sprechen? Wie war der Prozess?
Ich glaube, so ein bisschen das Heimtückische an Essstörungen ist, dass es ein extrem schleichender Prozess ist. Also man ist nicht heute noch gesund und hat keine so Gedanken und Probleme und am nächsten Tag ist man komplett drin, sondern das kommt über Monate oder sogar Jahre. Und länger wie mehr wird es zu einem Teil von deinem Alltag, von deinem Leben, von deinen Gedanken. Und bei mir hat es extrem lange gedauert, bis ich mir eingestanden habe, dass das nicht normal ist, dass es nicht jeder Mensch hat und dass es auch nicht etwas ist, wo ich noch 50, 60 Jahre weiterhin haben will. Und ich würde sagen, es hat über ein Jahr gebraucht, bis ich mir selber zuerst mal eingestanden habe, das, was ich mache, dass mein Verhalten mit Essen ist nicht normal und nicht gesund. Und von dem Punkt hat es, ich würde sagen, noch mal fast ein Jahr gebraucht, bis ich überhaupt getraut habe, darüber zu reden mit meinem neuen Umfeld. Und an die Öffentlichkeit bin ich erst vor jetzt ein bisschen mehr als einem Jahr, also 4 Jahre, nachdem alles gestartet hat. Und dutzendmal, als ich den Rücktritt bekannt gegeben habe, hat niemand gewusst, dass ich eigentlich noch so ein dunkles Geheimnis, sage ich jetzt mal, in mir drin habe, wo ein riesiger Faktor für die Rücktrittsentscheidung war.
Ich finde, man darf auch immer nie vergessen, da geht es prinzipiell dann nicht darum, dass du als Leistungssportlerin wieder Leistung bringen kannst und gesund wirst, sondern dass du wirklich als die Alessia, als der Mensch, der du bist, als diese junge, wunderschöne Frau, die gerade neben mir sitzt, dass du da gesund wirst, dass du sagst, hey, ich möchte ein qualitativ hochwertiges Leben und ich möchte diese Krankheit, obwohl sie immer ein Teil von einem sein wird wahrscheinlich, ich möchte die in den Griff bekommen. Und ich glaube, ich spreche da aus Erfahrung, ich bin in die Öffentlichkeit gegangen mit Erschöpfungsdepressionen, wird von der Gesellschaft auch nicht unbedingt mit einem Hurra bejubelt. Und wie ich damals in die Öffentlichkeit gegangen bin, war das schon so, dass ich oftmals auch das Gefühl hatte, ich werde gar nicht gesehen und ich werde gar nicht verstanden. Aber wie denn auch, wenn man nicht drüber spricht, wenn es nicht normal ist, zu sagen, hey, ich habe eine Essstörung, hey, ich habe Erschöpfungsdepressionen, es ist gerade einfach alles zu viel, aber ich spreche ja darüber, weil ich weiß, ich möchte das ändern.
Ich glaube, im Spitzensport gibt es extrem viel, wo unter eben Erschöpfungsdepression oder Essstörung oder was auch immer leidet, aber ganz, ganz, ganz viel sind gefangen in dem Gedanken, dass man nicht darüber reden darf, dass es ein Tabuthema ist, dass man muss funktionieren, dass es nicht Platz hat. Aber ich finde, also ich kann persönlich von Essstörung sagen, dass es Platz haben muss. Es muss Raum geben, über die Sachen zu reden, weil es ist so einschränkend. Bei mir war es irgendwann schon an einem Punkt, dass ich kaum meinen Alltag mehr überstehen konnte. Ich hatte keine Energie für nichts, keine Emotionen mehr, keine Freude, gar nichts. Mm. Und das Spitzensport hin oder her, so hat niemand verdient, das Leben zu führen. Ich wünsche das nicht meinem grössten Feind. Das ist etwas, das meine ganze Persönlichkeit eingenommen hat, meine ganzen Gedanken, meine Kreativität, mein Spirit, mein Vibe weggenommen hat. Und das muss man ernst nehmen. Man muss darüber reden, man muss in der Öffentlichkeit ein Gehör schaffen für Betroffene. Ich bin mir sicher, es gibt ganz, ganz viele, die jetzt den Podcast hören und sich oder irgendwo durch mit dir oder mit mir relaten und vielleicht noch nie jemandem davon erzählt haben.
Spricht drüber. Auch noch einmal ein Appell an alle, wenn jemand zu euch kommt und über solche bestimmte Themenbereiche spricht, seid offen und hört zu und zeigt Verständnis.
Und vor allem ist da vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, es gibt ja auch Anlaufstellen für solche Anliegen oder Probleme und Krankheiten. Man kann sich professionelle Hilfe holen, ob das der Arzt ist, die Ärztin oder auch anonyme Anlaufstellen. Also, dass man das nochmal, ich glaube, das wissen die meisten, aber es ist dann oft doch schwierig, sich Hilfe zu holen, kann ich mir vorstellen. Ihr habt jetzt beide ein bisschen durchscheinen lassen oder ein bisschen durchhören lassen, dass es ja auch ein Problem im Skirennsport zu sein scheint.
Definitiv.
Die Essstörungen.
Mhm. Ja, 100%.
Egal ob Erschöpfungsdepressionen oder Essstörungen. Ja.
Aber ist das
ganz
dann
viel
so, als ihr zwei mit jeweils der Essstörung und der Erschöpfungsdepression publik gegangen seid, hat es da Leute gegeben, die euch ja wirklich geschrieben haben?
Ja, ganz viele. Ganz viele auch mit blauem Haken, die dann sagen, hey, ich darf oder ich kann gar nicht darüber sprechen, weil wenn ich dann am nächsten Wochenende beim Rennen 20. werde, dann steht in der Zeitung, XY sind die Erschöpfungsdepressionen zurück, nur weil du die Leistung einmal nicht gebracht hast. Und diese ganzen Krankheiten kommen ja nur davon, weil der Druck im Leistungssport zu massiv ist, sondern das kommt ja meistens eben vom großen Ganzen, dass da auch einfach von der Seite private Gründe mitspielen, egal ob das familiär ist, Freunde ist oder eben Krankheiten im Umfeld, Verletzungen etc. Das hast du auch erleben müssen, Alessia.
Bei mir ist ein bisschen ähnlich wie bei der Marie. Ich habe am Anfang nicht gewusst, wie kommt das an, eben fühlen sich Leute verstanden, hat irgendjemand ähnliche Sachen erlebt und mit der Zeit sind aber immer mehr, vor allem junge Athletinnen und Athleten, würde ich sagen, die halt wie auf dem gleichen Weg sind wie ich und darum glaube ich mich als relativ nah einschätzen und darum vielleicht der Schritt nicht so gross ist, um mehr zu schreiben. Mir von ihrer Geschichte erzählt, wo ja, oft sind es Essstörungen oder ja, Probleme im Sport mit Mental Health und so weiter, wo einfach gesagt haben, hey, du bist die Erste, die über die Sachen redet, du bist die Erste, die ich auf Social Media gemerkt habe, da hat jemand Verständnis, da weiss jemand, von was ich rede. Und es ist auf einer Seite mega schön, ich bin extrem froh, dass die Leute sich dazu entscheiden, mir zu schreiben. Es braucht sicher auch Mut, es braucht Überwindung. Auf der anderen Seite finde ich es immer wieder bei jeder Nachricht erschreckend, wie viel darunter leidet. Ich gehe auf die Profile und das sind junge, wunderschöne, sportliche, tolle Mädchen oder Jungs oder was auch immer, die keinen Grund hätten, um mit diesen Problemen zu strugglen. Aber das Gleiche haben wahrscheinlich Leute von mir gedacht, bevor ich mit dem öffentlich gegangen bin.
Mhm. Gibt es auch Leute, die euch davon entweder abgeraten haben, wirklich das öffentlich zu machen, oder Leute, die sogar gesagt haben, warum machst du sowas Intimes publik, muss das sein, du bist Sportlerin etc.?
Bei mir tatsächlich nicht, nein.
Bei mir ist es mehr, ich glaube, viele in der normalen Gesellschaft, sage ich jetzt mal, haben nicht so ganz Wissen und Verständnis für vor allem Essstörung. Das ist ein mega krasses Tabuthema, finde ich. Es wird oft verschwiegen, es wird oft so ein bisschen, ja, für Betroffene schnell mal mit Scham verbunden. Und darum reden nicht so viele Leute darüber. Und das hat halt zur Folge, dass vielen die Aufklärung fehlt. Viele haben das Verständnis nicht für die Krankheit, weil sie das Essen nur als etwas Normales kennen, als etwas, was jeder muss machen, als etwas, wo viele Leute sich keine zweiten Gedanken darüber machen oder ja, noch nie irgendwie Probleme mit dem hatten, was auch mega schön und mega gut ist. Ich wünschte, alle hätten das Mindset, aber so ist es halt nicht. Und für Betroffene macht es das mega schwierig, zum Verständnis von der breiten Bevölkerung zu stoßen, wenn man an die Öffentlichkeit geht.
Der Überbegriff von all dem, was wir gerade besprechen, ist ja Mental Health. Und das hast du vorhin ja auch schon kurz erwähnt. Da frage ich mich manchmal, man hört im Leistungssport ständig Mentaltrainer, Mentaltrainerin etc. Ist das ein Therapieersatz? Könnt ihr mit solchen Personen auch über solche Themen sprechen? Hat man dann nochmal extern jemanden, einen wirklichen Therapeuten? Wie kann ich mir das vorstellen?
Das sind meine besten Freunde.
Die Mentaltrainer.
Also ja, egal ob das Mentaltrainer sind, Sportpsychologen sind, Psychotherapeuten sind, es gibt Experten und Expertinnen in diesem Bereich und man darf die Hilfe natürlich auch annehmen, unbedingt, muss man sogar. ich gehe genauso, wenn ich irgendwie einen Sprachkurs machen möchte oder wenn ich einen Tanzkurs mache, dann gehe ich auch zu jemandem hin, der mir das lernt, der mir da hilft, mich weiterzuentwickeln und unterstützt. Und genauso ist in der Hinsicht. Das sind Ärzte, das ist auch geschultes Personal. Also holt euch die Hilfe. Und es gibt ganz, ganz viele. Bei mir war es schon so, dass ich nicht sofort gleich mit der ersten Therapeutin oder dem ersten Therapeuten irgendwie connected habe. Das ist jetzt auch zwischenmenschlich super wichtig, dass das funktioniert. Aber es gibt ganz, ganz viele und für mich schon essentiell. Und ich bin immer noch in Therapie. Ich glaube, das werde ich auch ein Leben lang sein, weil die Krankheit, auch wenn es mal ein bisschen besser wird und du da wirklich konstant bist und stabil bist, es ist ja trotzdem da. Und es wird immer wieder irgendwie Triggerpunkte geben, egal ob das eine Essstörung ist oder Erschöpfungsdepressionen. Und da ist es halt einfach wichtig, dass du da ständig an dir weiterarbeitest.
Ich finde Therapie etwas mega, mega, mega Gutes. Es braucht viel Überwindung am Anfang. Vor allem die Leute sagen, wir sind in Therapie. Viele haben noch das Mindset, oh, dann ist etwas ganz und gar nicht gut und oh, da muss man Abstand haben und kann man sich noch anstecken oder weiß auch nicht was. Aber ganz ehrlich, meine Meinung, jeder Mensch hat
braucht's.
Ja. Therapie, ja, ganz absolut. Ehrlich.
100%. Egal. Ich denke, man ist so oft, ja. Jemand, der einen Bürojob hat, der genauso Druck und Stress und alles. Oder wenn du Mama bist. Du hast deine Momente, wo du überfordert bist. Oder auch ein Mann, der irgendwie auf dem Bau ist. Das ist egal, in welchem Job
oder
du
tätig bist. Oder um aus den Stereotypen rauszukommen, die Frau, die am Bau ist und der Mann, der ein Kind hat.
Ja, yes. Oder so. Egal wie. Holt euch 100%. Die Hilfe, weil es Hilfe gibt. Ja,
absolut. Warum ich aber das jetzt gerade nochmal gefragt habe, weil, wie gesagt, im Sport hört man immer Mentaltraining, aber kennt ihr mit euren Kolleginnen und Kollegen im Leistungssport, bei dir ehemals, Marie, bei dir jetzt immer noch, spricht man solche Themen an oder ist es unter Kolleginnen oder in dem Sport, in der Bubble ein bisschen was anderes? Weil ich kenne es nur von mir, bei mir in München oder in meinem Freundeskreis, das ist das Normalste der Welt, dass man darüber spricht, hey, ich komme später zum Essen, ich habe morgen noch Therapie oder was auch immer. Das ist ein Beisatz, das ist nicht einmal mehr ein Thema, das ist wirklich nur, ah, okay, ja, cool. Wie ist das bei euch?
Ja, bei mir ist wirklich auch, das ist mega etwas Normales, also
ich glaube, aber ist es normal geworden?
Ja, ich kann nicht sagen.
Oder war es von Anfang an normal?
Nein, ich glaube halt auch da wieder ist meine Generation so ein bisschen weiter als vielleicht so meine Ältere. Bei meiner älteren Generation ist das Therapie etwas, oder Mentaltrainer, das ist noch nicht so verbreitet dort.
Das ist ein Fremdwort für dich.
Das ist ja, dann Mentaltrainer. Ja. Da geht es nur um Konzentration am Start wahrscheinlich, oder? Genau. Nicht um die Probleme.
Und ich glaube aber, da hat Social Media etwas Gutes geschaffen. Alles, was ich sehe auf Social Media, ist Therapie immer mehr ein Thema. Und auch in meinen Freundesgruppen ist das etwas, wo man mega offen darüber redet und auch etwas, was ich extrem schätze, dass man mittlerweile eben untereinander nicht auf irgendwie Abstoßung oder irgendwie
oder irgendeine Ausrede finden,
ja, genau.
Warum ich am Nachmittag nicht Kaffee trinken gehen kann, weil ich mich gerade um mich, um meine mentale Gesundheit kümmere.
Genauso wie du vorhin gesagt hast, Marie, es ist ja, wenn man Sprache lernen möchte, dann geht man zum Sprachlehrer. Wenn man Ohrenweh hat, dann geht man zum HNO-Arzt. Und wenn man psychische Probleme hat, dann ist es, soll es eigentlich das Normalste der Welt sein. Und nicht nur mit psychischen Problemen, wenn man einfach auch professorisch was tun möchte dafür, gesund zu bleiben, dann tut man auch dafür was und geht zum Therapeuten. Und ich verstehe einfach auch das Problem nicht, darüber nicht offen zu reden. Wisst ihr, was ich meine?
Also, und es gibt ja aber auch ganz viele, die noch nicht einmal wissen, was gerade Thematik ist, die einfach sagen, hey, ich bin leer. Oder hey, mir geht's irgendwie nicht gut. Oder irgendwas stimmt mit mir nicht. Irgendwie, irgendwas fühlt sich komisch an. Ist ganz normal. Find's raus, bitte. Und schenk dir einfach selber den Mut, dass du sagst, ich gehe dahin.
Ich muss aber sagen, dass genau Leute wie du dann, Alessia, und ja auch du, Marie, mit dem, dass du mit deiner Erschöpfungsdepression an die Öffentlichkeit gegangen bist und jetzt du, was du auf Social Media machst, Alessia, und genau das tragt dir auch dazu bei, dass es enttabuisiert wird. Du bist ein Teil des Ganzen und du machst es möglich, dass vielleicht morgen sich eine weitere Person öffnet, die das auf Instagram gesehen hat, worüber du sprichst und was du machst. Und deswegen finde ich es einfach extrem groß von dir.
Danke vielmals. Genau das ist meine Motivation auch dahinter. Ja. Leute erreichen und normalisieren. Ja.
Wir bewundern dich da wirklich sehr und du bist ein Vorbild und wir hoffen, es ist dir bewusst.
Danke vielmals.
Es gibt ja dann immer verschiedene Herangehensweisen, um solche Krankheiten zu bekämpfen, dass man irgendwie zu einem Wendepunkt kommt, wo man sagt, es wird besser. Bei dir, Alessia, war es ein Moment, wo du gesagt hast, Koffer auf, Sachen rein, ab in den Flieger und tschüss. Für mich geht's jetzt nach Bali. Wir waren alle drei übrigens schon mal in Bali.
Haben wir schon festgestellt.
Ja. Wie war denn die Reise? Was hast du da alles erlebt?
Eigentlich wollte ich nur in die Ferien auf Bali mit meiner Schwester. Wir haben schon lange den Traum gehabt, Backpacken, 3 Wochen. Wir haben alles geplant, sind auf Denpasar geflogen, den Flughafen auf Bali. Und meine Schwester, ihr Pass war nur noch 5 Monate gültig anstatt 6. Und darum durfte sie nicht einreisen. Und ist abgeführt worden.
Immer wie in Handschellen?
Nicht in Handschellen, aber mit bewaffneten.
Bewaffnet ja. Sogar.
Und ich musste meine kleine Schwester dort allein lassen und musste einreisen.
Also immer einen Pass checken, bitte, Leute.
Immer einen Pass checken. 6 Monate.
Das hätte ich nicht gewusst.
Ja, mir auch nicht.
Oh mein Gott.
Ja,
nicht.
Und genau, sie ist dann wieder heimgeflogen und darum bin ich allein gewesen.
Oh mein Gott.
Sie ist eine Woche später wieder gekommen.
mit einem neuen Pass.
Ja. Und das hat dazu geführt, dass ich gemerkt habe, ich kann gut allein reisen. Ich hätte mir das nie zutraut.
Warst du das erste Mal alleine?
Ja.
So weit weg?
So weit weg, ja. Und ich hätte mir das vorher nicht mal überlegt. Aber durch das ich gezwungen war, eine Woche allein zu überleben, sozusagen, habe ich wie gemerkt, okay, das ist außer meiner Komfortzone, aber genau das, was ich jetzt brauche. Und ich habe dann ganz normal mit meiner Schwester die 2 Wochen noch gemacht, aber bin nicht heimgeflogen, sondern allein weitergereist.
Hättest du einen Rückflug gehabt?
Ja, oh. Ja. Ich bin in Lombok geblieben und bin nachher im Gesamten genau 100 Tage gereist, allein.
Wir haben ja schon von diesem einen Moment gesprochen. Du hast erzählt, dass in Bali dann der Gedanke gereift ist, okay, ich möchte gerne noch einmal auf die Bühne des alpinen Skirennsports. Hat es da irgendwie diesen einen Moment eben gegeben, war das auch ein Prozess? Hast du dich da tagelang, wochenlang schon mit dem Gedanken beschäftigt? Wie war das bei dir? Das würde mich wirklich mal interessieren.
Ich habe mich während Backpacken für Kommunikationspraktikumstelle bei Swiss Ski beworben.
Jetzt haben wir nicht nur Fremdwörter oder Jugendwörter
oder Schweizerdeutsch,
sondern auch ungefähr, weiß nicht, 17 silbige Wörter.
Wie genau?
Also
Kommunikationsstrategie? Nein, einfach für das Praktikum.
Danke.
Bei Swiss Ski. Also eigentlich beim Verband, wo ich als Athletin war. Ich habe eine Insta-Story gesehen, dass sie jemanden suchen für Kommunikation. Und dort ist gestanden Social Media. Und ich dachte, perfekt, da bewerbe ich mich. Bewerben. Und bin angenommen worden. Und darum bin ich heimgekommen vom Reisen. Ich habe ein Mail bekommen, dass ich anfangen im Oktober 23. Und habe gemerkt, oh, das ist schon in 2 Wochen. Ich habe einen Flug heimgebucht, bin zurückgekommen und habe bis Swiss Ski angefangen zu arbeiten. Eigentlich ganz auf der anderen Seite. Ich meine, du weißt wahrscheinlich auch, als Athletin sieht man manchmal gar nicht, was hinter so einem Verband noch alles steckt. Ich habe als Athletin nie gedacht, dass es ein ganzes Büro gibt, Bürogebäude mit allen Leuten, die für dich als Athletin arbeiten. Und ich habe das extrem spannend gefunden, mal dahinter zu sehen, wie viele Leute eigentlich auch im Hintergrund Vollgas geben für dich, dass du schlussendlich den Traum darfst leben. Und dort ist für mich der Moment gekommen, wo ich gemerkt habe, ich bin nicht fertig als Athletin.
Als du eine von denen warst, die im Büro saßen?
Genau, weil mir hat der Job mega Spass gemacht. Es war extrem eine coole Zeit gewesen. Aber ich bin täglich konfrontiert gewesen mit denen, die noch den Traum leben. Ich bin an die Junioren-WM gegangen als Kommunikationspraktikantin, um den Wettkampf zu begleiten.
Als Medientante.
Als Medientante, genau. Die, die im Ziel noch Fotos und Videos machen.
TikToks. So die es Gott sei Dank wirklich gibt, weil man es braucht. Athletinnen und Athleten sind auf das angewiesen, dass sie an Bildmaterial und Content genau. kommen.
Und das ist... Ich bin 2003 Jahrgang und es war genau mein Jahrgang, der älteste Jahrgang. Gewesen. Ich habe Konkurrentinnen kennt, ich habe alle Leute, die da waren, kennt, Trainer, Service, Teamkolleginnen, ehemalige und so weiter und so fort. Und ich bin dort gewesen und ich habe Herzschmerz des Todes gehabt. Ich kann es nicht anders beschreiben. Es hat mir physisch weh gemacht, um dort zu sein und nicht können Teil von dem sein. Ich bin Teil gewesen, aber nicht so, wie ich es wollte. Und ich bin heim von der Junioren-WM und habe das Telefon in die Hand genommen und angefangen zu organisieren. Ich will wieder zurück. Ich will dort als Athletin sein und nicht als Medientante. Und so ist für mich das entstanden.
Ich als Medientante muss aber jetzt nochmal nachfragen. Marie, weil da habt ihr ja nochmal eine Gemeinsamkeit. Marie, du bist ja nach deinem Rücktritt zu Ski Austria gegangen, auch im Kommunikations- und Social-Media-Bereich. War das für dich ähnlich schwierig am Anfang?
Nein, gar nicht. Das fragen mich auch ganz, ganz viele. Ich habe mich bewusst für das entschieden und habe mir auch bewusst, Mona, mit dir entschieden, SkiQ zu machen, was ja auch im Bereich Medien und Kommunikation stattfindet.
Mit Fokus auf TikTok-Tänzen.
aber bei mir war es halt einfach so, bei mir war das Beenden meiner Karriere ein Prozess. Ich habe einfach für mich dann entschieden, es ist okay, ich habe alles gegeben, es war schön, es war lehrreich und ich darf dieses Kapitel in meinem Leben schließen. Was nicht heißt, dass ich der Mensch, der ich auch bin mit Skiern, das ganze Umfeld, das ich da kennen, lieben und wertschätzen gelernt habe, dass ich in diesem Umfeld nicht sein oder bleiben kann. Ich bin ja trotzdem die Marie, die Skirennläuferin war und habe jetzt halt einfach eine neue Funktion. Mir macht Spaß, ich liebe es, ich genieße es. Also bei mir ist es schon ein bisschen anders wie jetzt bei dir, Alessia, aber ich verstehe es total, wenn man da sitzt und sich einfach so denkt, ich bin zwar am richtigen Ort, aber ich habe die falsche Position. Und umso schöner auch einfach, dass du mutig genug warst zu sagen, hey Leute, ich bin wieder da und ich schnall mir jetzt wieder meine Skier an. Richtig cool.
Ist nicht so einfach gewesen, wie es vielleicht tönt.
Ja, ich kann es nachvollziehen.
Eben, du kannst es nachvollziehen. Ich bin 3 Jahre weg gewesen. Also, es ist so viel passiert in dieser Zeit. Und irgendwo durch habe ich auch Angst gehabt, dass Leute vielleicht lachen, wenn ich das sage. Dass sie sind so gute Witze, aber du meinst nicht, das ist nicht ernsthaft eine Idee von dir, oder?
Wem hast du es als erstes erzählt?
Der Delia. Delia Dürer.
Ja. Delia Dürer, ja. Auch eine super schnelle und sehr, sehr liebe und authentische junge Dame bei Swiss Ski im Speed-Bereich unterwegs und eine deiner besten Freundinnen, gell?
Meine beste Freundin doch. Ja. Ja, seit Jahren.
Wichtig, gell, so eine Vertrauensperson
zu haben. Ja, also es ist so viel wert. So, so viel. Und auch wenn ich die Karriere...
Und weil sie es verstehen.
Ja, mega.
Weil sie halt einfach auch in diesem Job
genau,
tätig sind.
Genau, also ich glaube das. Ja. Wir sind so auf unterschiedlichen Levels. Sie ist im Weltcup. Ich fahre Fiesrennen die meiste Zeit. Aber trotzdem ist so, jedes Gespräch ist auf Augenhöhe, weil du genau weißt, was beschreibt die andere Person.
Wie war denn dann die Reaktion von Adelia?
Also eigentlich habe ich ihr angerufen und ich habe nicht getraut, auszusprechen, sondern ich habe einfach so lange rundherum geredet und hin und her und Chaos, bis sie einfach gesagt hat, so, Alessia, wenn du
was ist denn los?
Ja, nein, vielmehr so, sie hat absolut gewusst, was ich wollte sagen. Sie hat gesagt, Alessia, wenn du wieder anfangen willst, dann fang an.
Also ihr wart schon in der Thematik drinnen?
Ich bin,
über den
ja, ich habe ihr angerufen nach der Junior-WM und ich habe nicht getraut zu sagen, so, was denkst du, wenn ich wieder anfange, sondern ich habe einfach gesagt, ich vermisse es so fest und alles in mir innen tut weh und ich habe das fast nicht ausgehalten und ich weiß nicht, was ich machen soll. Und so lange, bis sie einfach gesagt hat, wenn du das willst, es gibt einen Weg, fang an, ich glaube an dich. Und ich habe nur das gebraucht, zu hören. Und dann bin ich so, okay, ich will unbedingt wieder anfangen. Wo soll ich als erstes anrufen, was muss ich machen? Ich habe nur einfach einmal das müssen hören, dass sie so ist, ja. Dass
jemand da ist, der das unterstützt.
Genau.
Bei mir war das ähnlich. Und es ist nicht nur wichtig, dass dein Umfeld, deine Familie und Freunde dich dabei unterstützen. Du hast selber gesagt, es ist natürlich super beängstigend, das auch finanziell zu stemmen, wenn man keinen Kader angehört. Wie hast du das gemacht und auf welche Partner kannst du jetzt auch zählen? Wie war das mit der Sponsorensuche?
Das ist das, was mir am Anfang am meisten so Bauchschmerzen bereitet hat. Ich war vorher halt im C-Kader gewesen. Mir ist dort voll und ganz unterstützt. Finanziell. Und jetzt plötzlich als 20-Jährige steht man allein da, blöd gesagt, mit einem riesigen Betrag, wo man weiss, kommt auf einem zu.
Und ich finde, es ist einem gar nicht so bewusst, wenn du wirklich Teil eines Kaders bist, welche Kosten und wie hoch diese Kosten sind, die da auf dich zukommen. Mhm. Also mir bin dann schon manchmal da nicht nur mit Bauchweh, sondern da ist Kopfweh, Bauchweh und weiß nicht. Nackenschmerzen, alles im Kopf.
Hexenschuss.
Ja, da hat sich mal alles gedreht.
Mir ist es genau gleich ergangen, glaube ich, wie dir. Ich habe einfach gewusst, ich muss versuchen, mit meiner Geschichte die richtigen Leute zu erreichen, wo das Herz für Skifahren schlägt oder wo ich glaube, eine Leidenschaft empfindet. Es muss nicht mal unbedingt Skisport sein.
Und ich nenne es immer, es sind für mich keine Sponsoren, die sind Gönner, weil sie es wirklich mit Herz und Leidenschaft machen. Die sagen, hey, du hast diesen einen Namen noch nicht, der jedes Wochenende in der Zeitung steht. Wir machen es, weil wir es gern machen. Kannst du auf solche Partner und Sponsoren oder Gönner, wie ich es gerne nenne, zählen?
Das ist bei mir ganz sicher der Fall. Ich habe kein Resultat gehabt zum Nachweisen. Ich bin früher gesagt in die Sponsorengespräche und habe gesagt, ja, ich bin 3 Jahre nicht ein Rennen gefahren, aber ich habe einen extremen Traum und ich habe einen extremen Willen und ich habe eine Vision und wenn ihr Teil von dieser Vision sein. Und genau so Partner habe ich gefunden, auf die darf ich zählen. Ich habe 2 Hauptsponsoren, die seit dem Anfang dabei sind, wo ich noch nicht mal ein Rennen gefahren bin, seit dem Comeback. Ich habe als Kopfsponsor Gersag Krantechnik und als Sponsor auf meinem Hals Rau. Und die 2 sind wirklich seit Tag 1 dabei. Und ich bin so, so, so dankbar für das. Weil du hast vorhin richtig gesagt, das sind nicht nur Sponsoren für mich, das sind die Leute, die denen, wo ich nichts hatte, die Hand hergesteckt haben und gesagt haben, hey, wir glauben an dich, wir finden deine Geschichte cool und wir helfen dir.
Jetzt haben wir ja schon darüber gesprochen, dass es finanziell super herausfordernd war, dass es auch 1, 2 mehr Schritte an Mut gebraucht hat, dass du es wieder versuchst. Bereust du diese Entscheidung?
Wieder zurückkommen, Comeback? Nein, feste Entscheidung aller Zeiten.
Das wollten wir hören, Mona, oder? Genau, das also, wollten wir hören.
Ich bin so dankbar. Jeden Tag denke ich mir so, zum Glück bist du mutig gewesen, alles sehr gut.
Ja. Ich kann es so relaten. Beste Entscheidung meines Lebens.
100%.
Und du wirst auch, egal wie die ganze Reise ausgeht, du wirst irgendwann zurückblicken und dir sagen, danke, dass ich es gemacht habe.
Das habe ich von Anfang an gemerkt. Egal, ich habe grosse Ziele, sonst wäre ich, glaube ich, nicht den Weg nochmal gegangen, aber egal wie es ausgeht, ich werde es nie bereuen. Das ist die beste Entscheidung ever.
Werbung!
Alessia, du hast gerade schon angesprochen, all das wäre nicht machbar, all der Aufwand und die Strapazen wären nicht machbar, wenn man nicht die richtigen Partner an seiner Seite hätte. Bei dir ist es Rau, die dich unterstützen, die wirklich einige coole Rennläufer auch unterstützen, unter anderem Louis Vogt aus Deutschland und Romy Ertl. Wie wichtig sind denn solche Partner für dich als junge Sportlerin auch?
Extrem wichtig. Also ich glaube, vorher ist das schon gut zur Sprache gekommen. Ohne Sponsor und Partner wäre das Ganze nie möglich gewesen. Ich bin so dankbar. Vor allem auch Rau hat mich dann angefangen zu unterstützen, als ich wirklich noch nichts zum Nachweisen hatte. Ich bin noch kein Rennen gefahren und sie haben gleich irgendetwas in mir gesehen, wo sie gefunden haben, doch, hey, mega cool, wir machen das zusammen. Und ich finde es auch mega speziell schön, dass wir den ganzen Weg zusammen haben können. Sie haben wie mir können helfen wachsen zu dem Punkt, wo ich jetzt bin. Und ich wäre nie da, wenn sie nicht mich unterstützt hätte.
Da wären wir wieder bei dem spannenden Prozess, den Sie ja auch dadurch begleiten, oder? Rau ist ein Familienunternehmen mit Tradition, das optimale Lösungen für den Arbeitsplatz bietet. Und ich würde sagen, dass das für uns alle drei ja super relevant ist. Ob das für die wahrscheinlich der Wachseltisch ist, oder?
Für ja. Mich die Yogamatte aus Coke und für die Mona der Schreibtisch, der
vorstellbare. Wie der Schreibtisch, auf dem genau, ich 12 Stunden lang stehe oder sitze, weil ich irgendwelche E-Mails beantworten muss oder Texte schreiben muss. Aber wo wir schon beim Thema sind, Alessia, kannst du mir wachseln lernen?
aber du musst auf Engelberg kommen, weil dort habe ich den Wachstisch vor Rau.
Darf ich mitkommen?
Ja.
Marie, kannst du wachseln?
Nein.
Nicht?
Nein, also tatsächlich nein. Ich bin in der glücklichen Lage, mein Papa war jahrelang mein Servicemann, tiptop Job gemacht und an dieser Stelle auch Papa Helly, I love you. Aber ich komme auch gern mit für den Wachsel-Crash-Kurs.
Und ist natürlich umso feiner, wenn man einen höhenverstellbaren Wachseltisch hat.
Vor allem mein Setup jetzt ist wirklich perfektioniert. Also seit ich den Wachstisch vor Rau habe, das ist next level. Ich habe Licht oben dran und wirklich alles hat seinen Platz und es ist richtig satisfying. Und
das schaut auch so aesthetic aus auf TikTok.
Es ist wirklich mein Traum.
Eigentlich darf ich einfach nur die Ski bei dir vorbeibringen. Yeah. Ich muss es ja nicht lernen.
Nein,
aber
ich mache es
so
gerne.
Für euch mache ich das gerne.
Aber nur für euch.
Sagt es jetzt nicht zu laut, weil die Mona kommt mit einem Auto voller Ski.
Also schaut vorbei bei rau-gmbh.de. Die haben wirklich alles, was man braucht. Wir haben es gerade schon angesprochen. Für jeden von uns drei ist da was dabei. Und dementsprechend auch ganz bestimmt für euch.
Wir waren einen Vlog drin, wenn wir bei der Alessia sind und den Wachselkurs machen.
Alessia, ist das ein Deal?
Das wäre doch cool.
Das wäre richtig cool. Ich habe mich vergangenes Jahr ziemlich intensiv mit der Thematik private Skiteams auseinandergesetzt. Also unter anderem gibt es ja da Global Racing oder die World Racing Academy. Das sind zwei der bekanntesten, glaube ich. Was mir aber aufgefallen ist, vielleicht ist es aber nur mein erster Eindruck, dass das hauptsächlich Teams für Männer sind. Also diese Leute, die aus dem Kader fliegen, die keinen Kader haben, weil sie aus einem Land kämen, wo der Skirennsport nicht so groß ist. Das sind ja oft wirklich Männerteams. Gibt es das im Frauenbereich?
Ja, also ich habe mich natürlich auch mit dem befasst, wo ich wieder angefangen haben. Ich habe ein bisschen umgeschaut wegen Privatteams und mir ist auch ein bisschen aufgefallen, das, was du schon angesprochen hast, es gibt nicht wirklich extrem viel. Es gibt Apex, wo für mich noch in Frage gekommen ist. Dort hat es wirklich ein paar mega coole Athletinnen, die endlich alt sind und ja, zwischen Europa Cup, FIS, Weltcup, alles eigentlich abdeckt. Für mich ist dort dann mehr, wieso ich mich dagegen entschieden habe, auf die einen Seite das Finanzielle, das nochmal recht höher gewesen wäre und auf der anderen Seite ich wollte gerne daheim bei meiner Familie bleiben und die Nähe zu ihnen behalten. Und weil es halt ein internationales Team ist, wäre das halt mit einem Standortwechsel verbunden gewesen für die Winterzeit. Und das ist für mich der entscheidende Punkt gewesen. Aber sonst wäre das sicher eine Überlegung wert.
Ich war ja auch wirklich auch in der gleichen Situation, kaderlos und auf der Suche nach einer Trainingsgruppe. Und es ist total schwierig als Frau, dass du da ein Umfeld dir selber kreieren kannst, wo du sagst, boah, das ist jetzt dieses qualitativ hochwertige Training, das ich brauche, um auf diesem Level Ski zu fahren. Das ist wirklich so. Und auch spannend, dass du dich, Mona, mit genau der Thematik eben beschäftigt hast.
Und ich habe dann auch eben mit sehr vielen verschiedenen Trainern oder Betreuern gesprochen und habe sie gefragt, warum es denn keine Frauenteams gibt oder warum die Männerteams keine Frauen aufnehmen. Und die haben recht oft, also verschiedene Gesprächspartner haben zu mir gesagt, sie denken, das ist noch nicht wirklich angekommen. Frauenteams gibt es noch nicht wirklich, weil Frauen schneller aufgeben, wenn sie aus dem Kader fliegen. Und ihr zwei seid ja die besten Beispiele dafür, dass es sehr wohl Frauen gibt, die nach einer Pause, nach einer Verletzung, kaderlos, es sehr wohl auf eigene Faust versuchen.
Ich finde es schwierig zum
Pauschalisieren.
Ja, zum Pauschalisieren. Ich glaube, jeder Rücktrittsgrund ist unterschiedlich. Ist ein anderer, individuell, genau.
Ich weiß einfach auch nur, es ist super schwer, als Frau auch bei Herren mitzutrainieren. Mhm. Die fahren eine andere Linie, die fahren andere Läufe, die fahren viel mehr Pensum. Das einfach auch zu koordinieren, ist super schwierig, Damen und Herren, das ist was anderes. Vielleicht gibt es deshalb auch nicht so viele Mixed-private Teams.
Würdet ihr trotzdem unterstreichen, dass es einen Bedarf gäbe und dass es sehr wohl auch Frauen geben würde, die sich so einem Frauenthema anschließen würden, wenn es es geben würde?
Also in der Schweiz definitiv, ja.
Ja, bei mir in Österreich war es schon so. Ich habe mich dann IQ Racing angeschlossen. Super dankbar war, sensationelles Training, sensationelle Coaches, die da mit mir gearbeitet haben. Aber was mich jetzt noch interessieren würde, Mona, du hast ja gesagt, du hast dich mit der Thematik auch beschäftigt. Wir haben jetzt die Athletinnen-Meinungen oder Ex-Athletinnen-Meinung dazu geäußert. Was haben die Personen gesagt, die du befragt hast? Ist es essentiell, auch private Damenteams ihr aufzustellen, herzustellen?
Ich glaube, es hat entweder die Personen gegeben, die gesagt haben, Frauen geben schneller auf, deswegen ist der Bedarf nicht so da. Es gibt aber dann andere, und das Argument finde ich auch sehr spannend, die sagen, gut, aber wenn die Frauenteams nicht da sind, ist ja logisch, dass sie früher aufgeben müssen, weil es nicht so viele Optionen gibt. Ich kann mich nicht am Männerteam anschließen, deshalb ist es vielleicht ein bisschen ein schwaches Argument zu sagen, Frauen geben eher auf. Naja, vielleicht müssen sie auch einfach eher aufgeben, weil es unheimlich schwierig ist, sich ohne privates Team so finanziell, aufwandstechnisch und Co. Das ist ja eigentlich ein Fulltime-Job, dir eine Skikarriere abseits vom Training zu planen, auch, oder? Schon allein die Planung und Co., wenn man da keine Unterstützung hat.
Man bräuchte eigentlich eine Sekretärin.
Ja.
Also, was du administrativ und organisatorisch anfällt, das ist echt, ja, crazy. Ja, wie stemmst du das?
Du hast es gut angesprochen, das ist eigentlich ein Fulltime-Job. Mich fragen nach wie vor mega viele Leute, ob ich nebendran noch arbeite oder studiere. Und ich bin immer so, ich wüsste nicht, wenn.
Bitte.
Wenn sollte
wie
ich das machen?
Ja,
es ist wirklich, also wenn man nicht in einem Kader oder in einem fixen Team ist, es kommen noch so viele zusätzliche Sachen, das füllt locker einen Tag. Also ich hätte jetzt nicht die Kapazität, um da irgendwie noch arbeiten oder studieren nebendran.
Fulltime-Job, der sich aber hoffentlich, wie du zuerst auch schon gesagt hast, auszahlt, weil du jede Sekunde genießt, so wirkt es zumindest, oder?
Ja, 100%.
Dann lohnt sich auch ein Fulltime-Job aus, würde ich sagen.
Definitiv.
Aber Alessia, um jetzt zurückzukommen zu deinem Comeback. Die Comeback-Saison hast du hinter dir. Wie war diese? Aber ich würde gern wissen wollen, nicht wie sie von deinen Leistungen her war oder was wir schwarz auf weiß am Zettel stehen haben. Wie hat es in deiner Gefühlswelt ausgeschaut?
Mega schöne Frage irgendwie. So meistens wird man ja nach Resultat gefragt oder geurteilt nach Resultat. Darum freut mich gerade voll, dass du die Frage so gestellt hast.
Gerne.
Ich würde sagen, es ist alles gsi.
Also ein Feuerwerk aus Gefühlen.
Ja, wirklich von der höchsten oder tiefsten, tiefst emotional. Aber genau das habe ich vermisst. Ich habe die Emotionen vermisst.
Ich wollte sagen, vielleicht macht es
ja,
genau das
100%. Ich habe das so vermisst, für etwas so viel zu empfinden, dass man an einem Tag der glücklichste Mensch auf dieser Erde ist und am nächsten Tag, beim nächsten Rennen, enttäuscht, traurig, wütend, was auch immer. Klar, das sind nicht schöne Emotionen, aber es zeigt einfach, dass man etwas hat, was einem unglaublich viel bedeutet. Und das ist das, was mir so gefehlt hat vorher. Und das überwiegt. Ich habe resultatmässig nicht das erreicht, was ich gerne hätte. Ich habe es mega schwierig gefunden, um herauszufinden, was ist gut in der Situation, in der ich jetzt bin. Im Vergleich zu vor 3 Jahren ist es eh nicht das, was ich wollte, aber die Situation ist nicht mehr die gleiche. Und ich musste wieder lernen, mich selber einzuschätzen, ganz auf eine andere Art als vorher. Und irgendwo bin ich recht stolz darauf, wenn ich das geschafft habe, dass ich ab dem 10. Rang plötzlich zufrieden gewesen bin, weil ich einfach gewusst habe, hey, ich habe seit 3 Jahren vielleicht 10-mal die Abfahrtsski gehabt. Und ein 10. Rang ist etwas, wo ich mega zufrieden sein kann. Und ja, ich glaube eben, alles in allem hat sich einfach so richtig angefühlt. Alles. Egal, ob die Enttäuschung, die Stunden im Kraftraum, im Skikeller, irgendwie habe ich das so nicht mehr als selbstverständlich gesehen, dass mir sogar die Sachen wie gezeigt haben, ja, ich weiß, für was ich das mache, das fühlt sich so richtig an. Und darum bin ich happy mit der Saison.
Lines und Likes.
Ich weiß nicht, ob du dich schon kennst, Alessia, aber wir haben die Kategorie Lines und Likes. Da teilt jeder von uns, also wenn du einen dabei hast, einen Content-Tipp. Egal, ob es ein Instagram-Post ist, ein YouTube-Channel, ein Zeitungsartikel, egal was. Ich würde mal einen Anfang machen.
Verbunden mit dem alpinen Skirennsport.
Natürlich verbunden mit dem alpinen Skirennsport. Ich würde gleich einen Anfang machen, wenn es passt. Und zwar haben wir ja heute schon über die Delia Dura gesprochen, die eine sehr gute Freundin von dir ist. Der SRF hat eine sehr gelungene Serie in der Mediathek. Die heißt Der Skizirkus. Da werden Schweizer, also ausgewählte Schweizer, während der Saison begleitet. Und das ist ziemlich nah, finde ich. Also die kommen da wirklich sehr nah an den Sportler. Unter anderem eben Loïc Meillard und Delia Dura. Bestimmt für absolute Insider oder für Leute, die den Skirennsport kennen, nichts absolut Neues dabei. Aber vor allem für Außenstehende, für Leute, die einen sanften Einstieg wollen in den Skirennsport, ist das, glaube ich, echt eine ziemlich coole Doku-Serie, wo einiges erklärt wird. Alessia, wie schaut es bei dir aus? Ich meine, du bist ja selber extrem viel auf TikTok und Social Media unterwegs, deswegen würde es mich interessieren, wem folgst du gern oder welche Formate liebst du?
Ich kann mich dort anschliessen an jemanden, den du auch schon genannt hast in dieser Kategorie, und zwar Laurie Taylor.
Mhm, ja.
Er macht das richtig, richtig cool, finde ich.
Behind the Brits, der YouTube-Channel.
Genau.
Ich habe auch noch einen Tipp mit. Und zwar habe ich einen Trailer gesehen vom neuen Kinofilm Downhill Skiers. Mhm. Ain't no mountain steep enough. Ain't no mountain steep enough. Kennen wir alle.
Wer kennt das nicht, ist das Lied.
Habe ich mir angeschaut. Von Anfang bis Ende hingeschaut, Gänsehaut. Ich freue mich unglaublich, ab Mitte Oktober soll der Film in den Kinos laufen mit Topstars, egal ob das Sarrazin, Odermatt, Paris und Co. ist. Richtig, richtig lässig, und ich freue mich schon unheimlich auf diesen Film. Und den werden wir auch gemeinsam gehen. Den Film schauen wir uns an.
Den schauen wir uns an.
Downhill Skiers, Ain't No Mountain Steep Enough.
Aber der Haupttipp des Tages bleibt nach wie vor, und man kann es nicht oft genug sagen, folgt der Alessia. Wie findet man die auf Instagram, Alessia?
Ich heiße dort I am Alessia, genau gleich wie auf TikTok auch.
Wir werden das Profil definitiv teilen. Mhm. Dann könnt ihr euch das mal anschauen. Wir sind Fans.
Obwohl wir Millennials sind.
An dieser Stelle fehlt noch eine Sache.
Playlist.
TQ Playlist.
Wir packen ja immer am Ende einer Episode ein Lied auf die Playlist von der SkiQ Community für die Ski Community. Boah, es wird immer besser, oder Mona?
Ja, Wahnsinn.
Ja, haben wir jetzt echt oft geübt. Alessia, hast du ein Lied mit?
Ja, ich habe es jetzt dabei. Und zwar, ihr kennt es wahrscheinlich nicht, also ich weiß es nicht. Es ist nicht so bekannt.
Aber also kein Schlagerlied?
Nein.
Okay.
Yes. Aber darum finde ich es wichtig, dass das auch vertreten ist. Auf
das war ja wirklich super sympathisch, dass der Patrick Feuerstein einfach am Len Hansi hinter sich heraufgehört hat.
Ja, das war wirklich unerwartet, aber mega.
Mein Wunschlied ist Sympathisch von Maiberg. Es ist richtig ein Good Mood Lied, und ich bin am Konzert von ihm letztes Jahr und bin großer Fan jetzt.
Sehr gut. Werden wir uns anhören, natürlich in der Playlist.
Wir werden auch draufpacken, genau. Super schade, dass wir die Mikrofone jetzt dann bald einmal weglegen müssen. Ich würde am liebsten noch weiter quatschen.
Drei Stunden, vier, fünf.
Es hat so viel Spaß gemacht, liebe Alessia. Vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst. Bleib so eine junge, beeindruckende Frau, wie du bist. Vor allem auch ein Vorbild. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Menschen da draußen, die auf dich aufschauen. Und ich finde es großartig, was du heute alles mit uns geteilt hast.
Wir gehen ganz beflügelt heute aus der Episode raus, würde ich sagen.
Danke vielmals auch euch zwei. Ich glaube, mit dem Podcast, da könnt ihr etwas einen Themenbereich habe oder viele Themenbereiche, die sonst nicht so Plattformen noch nicht gefunden haben. Und es sind alles ganz wichtige Sachen. Und ich bin mega gespannt, was noch alles so kommt von euch in der Zukunft und freue mich jetzt schon auf jede Folge, die rauskommt.
Und wir freuen uns dann auf die Pyjama-Party und den Wechselkurs in Engelberg. Und ja, danke auch an euch wieder fürs Zuhören. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, Glocke aktivieren.
5-Sterne-Bewertung geben.
Und folgt uns auch auf Instagram. Schaut rein und wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen, vielen Dank, Alessia. Vielen Dank, Mona.
Danke euch.
Ciao, ciao.